Deutschlandfunk.
Christina, hast du schon mal Cannabis zum Einschlafen ausprobiert?
Nee, ich vertraue beim Schlafen drauf, dass mein Körper das gut alleine schafft.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Cannabis zum Einschlafen. Und zwar in den verschiedensten Formen. Wir sprechen über medizinisches Cannabis, wir sprechen auch über den Joint zum Eigenbedarf, aber auch über die ganzen CBD-Produkte, die es gerade überall gibt, sowas wie Öl oder einen Tee.
Ja, wir klären heute, wie sich Cannabis auf unseren Schlaf auswirkt, ob die Werbung für CBD-Produkte halten kann, was sie verspricht, und was es mit dem Schlaf macht, wenn sich jemand entscheidet, mit dem Kiffen aufzuhören.
Ja, genau. Und am Ende unserer Folge, wie immer, unser Schlafmythencheck. Da schauen wir uns ganz genau an, ob CBD-Präparate, wie eben diese Öle oder Kapseln, dafür sorgen, dass sich unsere Schlafqualität verbessert. Denn das versprechen viele Hersteller, hast du gerade schon angedeutet. Mhm. Wir klären, ob es ein Mythos ist oder die Wahrheit. Und damit willkommen bei Überschlafen. Ihr hört an meiner Seite Schlafforscherin Dr. Christine Blume. Und wir befassen uns heute eben mit Cannabis. Wollten wir schon länger mal machen, ne, Christine?
Ja, genau. Bekommen wir auch immer wieder Fragen dazu.
Ja, genau, stimmt. Überschlafen@deutschlandfunknova.de, wenn ihr uns mal eine schreiben wollt mit einer Frage, zu welchem Thema auch immer.
Genau. Und der Vollständigkeit halber, und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, die gehört Ilka Knigge, Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Stimmt, haben wir auch noch gar nicht gesagt. Nee. Hallo, vielen Dank. Aber jetzt zu Cannabis. Es gibt von der Cannabispflanze ja verschiedene Arten. Mhm. Es gibt männliche und weibliche Pflanzen. Es gibt auch verschiedene Züchtungen und. Und seit der Teillegalisierung ist der Anbau für den Eigenbedarf erlaubt. Dazu eben noch diese Menge von Produkten, die den Wirkstoff aus der Pflanze enthalten, haben wir eben schon kurz angesprochen. Mhm. Denn zwei Pflanzenstoffe sind ja in den meisten Cannabispflanzen drin, wenn auch in sehr unterschiedlichen Mengen, je nach Pflanze. THC und CBD. Lass uns drüber sprechen, Christine, wie diese beiden Stoffe wirken. Vielleicht fangen wir einfach mal bei CBD an.
Mhm, genau. CBD, das ist die Abkürzung für Cannabidiol. Das ist die nicht berauschende Substanz in Cannabis. Also das macht nicht high. CBD wird so generell eine entspannende Wirkung nachgesagt. Es soll auch stimmungsaufhellend sein, neben ganz vielen anderen Dingen, die da versprochen werden, so gerade im Bereich der Werbung. Und Cannabis beinhaltet eigentlich über 50 sogenannte Cannabinoide, also verschiedene Stoffe. Und aber die zwei mit der höchsten Konzentration in Hanfpflanzen, das sind eben CBD und das THC, also das Tetrahydrocannabidiol.
Lass uns über das sprechen. Mhm. Wie wirkt das?
Ja, THC hat verschiedene Effekte auf den Körper und auch auf die Psyche. Und das ist für den Rausch zuständig, den Menschen erleben, wenn sie zum Beispiel einen Joint rauchen. Es sorgt zum Beispiel für gute Stimmung, Entspannung, eine intensivere Wahrnehmung von Geräuschen, Gerüchen oder auch anderen Sinneseindrücken. Manche sagen auch, sie sind dann kreativer, sie haben mehr Appetit. Das nehmen, glaube ich, viele Menschen wahr. Und es ändert auch zum Beispiel die Schmerzwahrnehmung. Und das klingt jetzt alles so total positiv, aber vielleicht auch zu positiv, denn es kann auch zu Panik, Schwindel oder Herzrasen und Halluzinationen führen. Und solche Nebenwirkungen und schlechte Trips, die sind halt durchaus auch möglich.
Du hast eben gesagt, dass du Cannabis zum Schlafen noch nicht ausprobiert hast. Hast du es denn ganz generell schon mal ausprobiert?
Ja, einmal. Da war ich mit Kolleginnen und Kollegen bei einer Konferenz in Amsterdam.
Klassiker.
Das wäre jetzt mal der Punkt, wo man das ausprobieren könnte. Ich muss sagen, also als Nichtraucherin war das Rauchen für mich beziehungsweise meine Lungen schon so die erste Hürde, also das überhaupt zu inhalieren. Und auch die Wirkung, ich weiß nur noch, ist ein paar Jahre her, ich weiß nur noch, mir war es danach einfach nur kalt, so richtig kalt bis auf die Knochen und auch eine heiße Dusche hat es nicht ändern können. Und einer Kollegin von mir ging es danach nicht gut. Also wir haben uns einfach noch super Sorgen um sie gemacht. Aber ehrlich gesagt, es war dann so, am nächsten Tag dachte ich so, hey, nee, also das gibt mir einfach nichts. Also es gibt nichts an dieser Erfahrung, dass es sich für mich lohnen würde, zu wiederholen.
Mhm. Ja, ich glaube, da ist man auch einfach sehr individuell, ne? Ja.
Aber du hast, glaube ich, andere Erfahrungen gemacht.
Ja, ich habe CBD vor allem ausprobiert, ne? Also sowas in Ölform oder als Tee habe ich mal geschenkt bekommen. Ja, fand ich durchaus gar nicht so schlecht. Mhm. Hat mir ein bisschen zum Beispiel bei Menstruationsbeschwerden geholfen. Mhm. Aber ist vielleicht auch Placebo, werden wir nachher vielleicht noch drüber reden, welchen Effekt CBDT zum Beispiel hat. Ja, man darf den Placebo-Effekt nicht unterschätzen.
Nee, der ist super.
Dann lass uns doch die verschiedenen Formen einfach mal nacheinander durchgehen. Sagen wir mal, ich baue selbst Cannabis an und rauche am Abend einen Joint. Mhm. Wie verändert sich dadurch mein Schlaf?
Wenn wir deinen Schlaf danach im Schlaflabor untersuchen, also dich verkabeln, deine Hirnströme messen, um deinen Schlaf objektiv zu beurteilen, dann sehen wir da zwar vielleicht Veränderungen, aber keine, wo wir jetzt sagen würden, das entspricht ganz klar einer Verbesserung oder auch Verschlechterung des Schlafs. Was man da häufiger sieht, ist, dass der REM-Schlaf, also der Rapid Eye Movement, schnelle Augenbewegungen, man ist gelähmt, aber hat eher intensive Träume, dass dieser REM-Schlaf eher etwas reduziert ist, so im Verlauf der Nacht. Also wir kriegen weniger davon und der kommt häufig auch ein bisschen später. Also meistens sagt man so, vielleicht nach 70 bis 90 Minuten kommt häufig so die erste REM-Phase. Die ist dann noch kurz. Im Laufe der Nacht wird es immer mehr REM-Schlaf. Die Phasen werden immer länger. Und nach einem Joint scheint es eben so zu sein, bei vielen Menschen, dass dann diese erste REM-Phase nicht nach 70 bis 90 Minuten kommt, sondern ja halt irgendwie noch ein ganzes Stück später.
Ja, das ist sehr interessant. Mhm. Okay, das heißt, die Schlafzusammensetzung verändert sich ein wenig und so die Aufteilung in der Nacht.
Genau, genau. Also auch so grob das, was wir als Schlafarchitektur vielleicht beschreiben würden. Aber du würdest vielleicht am nächsten Morgen trotzdem berichten, dass du besser geschlafen hast. Also subjektiv hätte sich dein Schlaf nach dem Joint vielleicht sogar verbessert. Es könnte also aber sein, dass es eben hauptsächlich die Erwartung ist, dass der Joint deinen Schlaf verbessern wird, die dann wirklich dazu führt, auch dass du deinen Schlaf als besser erlebst.
Klassischer Placebo-Effekt,
genau,
oder?
Genau,
ja. Weil wir wissen, okay, das entspannt mich und dann komme ich besser runter und so. Und dann denke ich am nächsten Tag, ah, super, hat geklappt.
Ja. Und du hast ja was gemacht. Also allein dieses Wissen, ich habe was getan, von dem ich erwarte vielleicht noch, dass es meinen Schlaf verbessert. Das hat eben auch eine Wirkung. Und insgesamt muss man aber natürlich auch sagen, es kommt immer drauf an, was für ein Kraut du da angebaut und geraucht hast. Denn da gibt es ja auch Unterschiede, zum Beispiel in dem Anteil von THC und CBD, also in dem berauschenden und nicht berauschenden Anteil. Und je nachdem kann natürlich auch die Wirkung dann unterschiedlich sein.
Das heißt, CBD und THC haben auch eine unterschiedliche Wirkung auf unseren Schlaf.
Also nach den Studien, die ich dazu gefunden habe, scheint THC eine stärkere Wirkung auf den Schlaf zu haben als eben CBD. Man muss aber auch sagen, es gibt dazu deutlich weniger Forschung, als man manchmal so denken würde. Das liegt aber auch vermutlich zum Teil daran zumindest, dass Cannabis-Produkte einfach so unterschiedlich sind. Also die Effekte sind von Studie zu Studie dann gar nicht unbedingt vergleichbar, weil eben es unterschiedlich viel CBD und THC drin. Man kann das Zeug rauchen, man kann es irgendwie essen als Cookies. Es gibt Öle und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, es könnte gerade in Bezug auf den Schlaf auch eines Tages eine Studie kommen, die ja unsere bisherigen Erkenntnisse über den Haufen wirft. Dann machen wir natürlich bei Überschlafen ein Update.
Das machen wir auf jeden Fall. Ich bin eben so ein bisschen hellhörig geworden, als du über REM-Schlaf gesprochen hast. Wir haben ja hier bei Überschlafen auch schon mal über Antidepressiva gesprochen. Das war in unserer Folge über Schlafmittel. Und da hast du erzählt, dass es welche gibt, die den REM-Schlaf unterdrücken. Ist das dann so ein ähnlicher Effekt auch bei Cannabis?
Also in Studien finden sich Hinweise darauf, dass THC, nicht so sehr CBD, dazu führen kann, dass etwas weniger REM-Schlaf stattfindet. CBD, gerade in geringen Dosen, scheint da keinen Einfluss zu haben. Es kann also sein, dass man dann weniger REM-Schlaf bekommt, aber es könnte eben auch sein, dass das THC einfach den REM-Schlaf so ersetzt. Also die Funktion, die eben normalerweise der REM-Schlaf hat, die wird jetzt vom THC übernommen. Und in dem Fall würde es vielleicht auch für unseren Körper gar keinen so großen Unterschied machen. Also das ist auch die Hypothese bei den Antidepressiva, wo eben eine bestimmte Sorte von Antidepressiva den REM-Schlaf unterdrückt. Da geht man eigentlich davon aus, dass das Medikament einfach die Funktion des Schlafs in dem Moment auch übernimmt.
Sag doch noch mal kurz für alle, welche Funktion der REM-Schlaf hat.
Ja, also was genau jetzt im REM-Schlaf passiert, wofür er gut ist, das ist noch gar nicht abschließend geklärt. Manche Forschenden sagen, er sei besonders wichtig für die Plastizität des Gehirns, also dafür, dass sich unser Nervensystem immer wieder verändern und anpassen kann. Also das ermöglicht uns ja zum Beispiel auch das Lernen, so neue Verknüpfungen werden hergestellt und so. Der REM-Schlaf, der könnte da besonders wichtig sein für das Erlernen von Bewegungsabläufen. Mhm. Andere Forschende betonen aber auch, dass der REM-Schlaf besonders wichtig sei, zum Beispiel für die emotionale Verarbeitung von Erlebnissen. Also es gibt da auch in der Forschung so ein bisschen unterschiedliche Strömungen und jedes Forscherteam hat vielleicht auch so ein bisschen eine eigene Hypothese, die dann da vorangetrieben wird. Aber das sind so zwei Aspekte, die man dem REM-Schlaf zuschreibt.
Das klingt jetzt so ein bisschen so, als könnten wir vielleicht gar nicht richtig sagen, was das für uns heißt, wenn wir keinen REM-Schlaf haben oder wenn Cannabis oder das Antidepressivum jetzt den REM-Schlaf so ersetzt. Ne?
Ja, also das eine ist, man sagt zwar immer unterdrücken, aber eigentlich ist es eben so eine Reduktion. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann überhaupt keinen REM-Schlaf mehr hat, sondern man hat einfach weniger davon. Mhm. Und ja, das ist eigentlich nicht abzuschätzen, was da passiert. Also im Idealfall, sagen wir mal, Anführungszeichen Idealfall, wenn es wirklich einfach den REM-Schlaf ersetzt, dann passiert vielleicht gar nichts.
Ja.
Aber ja, also es kann natürlich auch potenziell negative Konsequenzen haben. Ja, aber das kann man so nicht abschätzen.
Mhm. Mega interessant. Macht das eigentlich einen Unterschied? Jetzt, ich gucke auf den Effekt, ne? Ob ich regelmäßig abends einen Joint rauche oder nur selten?
Ja, wenn du nur ab und zu rauchst, also einen Joint rauchst, dann sind die Chancen, dass du eine Wirkung spürst, sicher höher, weil der Körper gewöhnt sich einfach mit der Zeit daran und Schlafstörungen sind deshalb auch eine Nebenwirkung eines Cannabisentzugs.
Mhm. Okay, da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Ich würde sagen, wenn ich einfach am Abend einen Joint rauche, weil ich mir erhoffe, besser schlafen zu können, dann ist das so eine Art Selbsttherapie oder vielleicht auch Selbstmedikation. Und das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Oder wie würdest du das sehen?
Ja, also ganz abgesehen davon, dass Cannabis trotz Teillegalisierung einfach nicht vollkommen unbedenklich ist und der Konsum mitunter auch ernsthafte und schwerwiegende Nebenwirkungen haben kann, gibt es momentan einfach nicht genügend wissenschaftliche Belegungen, die eine Grundlage darstellen würden für eine Empfehlung von Cannabis zur Behandlung von Schlafproblemen. Das muss man ganz klar sagen. Und selbst wenn künftige Studien eine Wirksamkeit jetzt nahelegen würden, dann ist es eben ja trotzdem nur eine symptomatische Behandlung. Also letztlich ist Cannabis in dem Moment ein Medikament. Und das führt halt auch oft nur so lange zu einer Veränderung, also einer Verbesserung des Schlafes, wie man es einnimmt. Vielleicht nachher dann im Entzug sogar zu einer Verschlechterung, aber am Grundproblem wird ja nichts verändert. Und empfohlen wird deshalb eben die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie. Klar, man kann sich überlegen, kann man das unterstützen oder wenn man das jetzt nur manchmal hat, hilft dann vielleicht auch ein Medikament oder ist das ausreichend. Aber wenn man sagt, eine langfristige, nachhaltige Lösung ist eben nach momentanem Wissensstand diese kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie, bei der man also das Verhalten und die Gedanken rund um den Schlaf versucht zu verändern, mit dem Ziel, dass Patientinnen und Patienten wieder lernen, gut zu schlafen.
Lass uns doch mal kurz für alle, die uns zuhören und die vielleicht einfach auch einen großen Leidensdruck haben, weil sie schlecht schlafen und sich vielleicht ja auch versuchen, einfach selbst zu helfen mit einem Joint. Mhm. Lass uns für die doch mal kurz sagen, wie kommen die an so eine kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie?
Ja, der einfachste Weg momentan ist sicher, das über eine App erstmal zu versuchen. Mhm. Also es gibt in Deutschland zwei sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen, die man sich vom Arzt, von der Ärztin oder auch einem Psychotherapeuten, Psychotherapeutin auf Rezept verschreiben lassen kann. Und da führt man im digitalen Raum genau die Therapie durch, die man ja auch in Präsenz bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin durchführen könnte. Es ist leider einfach so, dass überhaupt in der Psychotherapie gibt es immer einen Therapeutenmangel und eben auch gerade bei Therapeutinnen und Therapeuten, die diese spezielle Form der kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie oder für Insomnie anbieten. Deshalb würde ich momentan empfehlen, im ersten Schritt es mit einer App zu versuchen, sich vielleicht sogar parallel auf eine Warteliste setzen zu lassen bei jemandem, der das auch in Präsenz anbietet. Und dann kann man so die Wartezeit auch nutzen und ja diese Therapieform schon in der App ausprobieren.
Ich muss sagen,
also die Studien sagen, wenn man es schafft, dran zu bleiben, Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn ich jede Woche einen Termin bei meiner Therapeutin oder beim Therapeuten habe. Aber wenn ich es schaffe, auch bei der App dran zu bleiben, dann kann das ähnlich gut wirksam sein wie eine Therapie in Präsenz.
Das ist schon mal gut zu wissen. Und als Info für euch, falls ihr uns noch nicht so lange zuhört, Christine ist so eine Therapeutin und du bringst uns ja manchmal auch viele Infos aus deinen Stunden hier mit, Tipps, die du auch deinen Patientinnen und Patienten gibst. Und darüber sind wir sehr dankbar. Das hilft, glaube ich, vielen da draußen. Lass uns aber mal über das Cannabis sprechen, das ein Arzt oder eine Ärztin verschreiben kann, unter anderem auch bei Schlafstörungen. Das ist ja das medizinische Cannabis. Sagen wir mal, ich möchte das haben, weil ich nicht gut schlafe. Unter welchen Umständen schreiben Ärztinnen und Ärzte das denn auf?
Also ich habe es noch nie probiert, mir das verschreiben zu lassen. Darf es natürlich selber auch als Psychologin nicht verschreiben. Meine Vermutung wäre jetzt eigentlich, dass es gar nicht so leicht ist oder so leicht sein sollte, jemanden zu finden, der dir das verschreibt. Denn eine klare Zulassung jetzt für bestimmte Diagnosen gibt es für medizinisches Cannabis eigentlich nicht. Also es gibt keine Liste von Krankheiten, für die man das verschreiben darf. Das ist ja bei Arzneimitteln anders. Und übrigens, es gibt auch ja Arzneimittel auf Cannabis-Basis und zumindest die, die ich gecheckt habe, die sind nicht bei Schlafstörungen zugelassen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sagt, Ärztinnen und Ärzte sollen sich eben vor der Verschreibung von medizinischem Cannabis selbstständig über den Stand der Wissenschaft informieren. Also wenn es wissenschaftliche Belege für eine Wirksamkeit zum Beispiel bei Schlafstörungen gibt, dann können sie das verschreiben, sonst eigentlich nicht. Frag mich immer, so ein Grenzfall ist vielleicht dann auch, wenn jemand sagt, also mir hilft es aber bei meiner Schlafstörung. Ne? Ist dann halt so eine Einzelfallstudie. Die Studien, die es zum Thema Cannabis und Schlafstörungen gibt, die sagen, wenn eine neurologische Ursache oder auch eine psychische, da sind wir dann häufig im Bereich der Insomnie, Ein- und oder Durchschlafstörungen mit Tagesbeeinträchtigungen, wenn eine neurologische oder psychische Ursachen vom Schlafen abhalten, dann ist Cannabis eben kaum wirksam. Cannabis kann am ehesten Menschen helfen, die zum Beispiel in der Nacht aufgrund von Schmerzen nicht gut schlafen können.
Alles klar. Mhm. Okay. Schmerzen aber auch, glaube ich, ein großes Thema, ne? Mhm. Wenn man einfach starke Schmerzen hat, dann ist Schlafen ja wirklich auch eine schwierige Angelegenheit. In diesem Falle, nehmen wir das mal an, also eine Person hat Schmerzen, bekommt medizinisches Cannabis aufgeschrieben. Was bekomme ich denn dann? Also was gibt es dann? Tabletten, Blüten, Extrakte? Die Formen, die es gibt, das sind ja vielfältig. Ne?
Also es gibt sogenannte Fertigarzneimittel. Das ist jetzt nicht unbedingt das medizinische Cannabis, da denkt man vielleicht eher dann an Blüten oder so. Aber es gibt Fertigarzneimittel, da kaufst du einfach ein fertiges Produkt in der Apotheke.
Genauso eine Tablette, wie man, ja.
Ja, genau. Spray oder auch Kapseln sind es dann. Das sind Extrakte oder die werden manchmal auch einfach im Labor hergestellt. Also sind synthetische Cannabis-Stoffe oder Cannabis-ähnliche Stoffe. Prinzipiell können Ärzte und Ärztinnen aber auch natürlich Blüten verordnen, ja.
Okay, dann lass uns kurz bei den Blüten bleiben. Wenn die aufgeschrieben werden, raucht man die dann einfach oder wie nimmt man die dann zu sich?
Also ja, rauchen kannst du natürlich schon. Empfohlen wird dafür so einen speziellen Verdampfer zu verwenden. Einfach weil das Rauchen an sich natürlich auch die Lunge schädigt und das bei so einem Verdampfen des Produkts einfach weniger die Gefahr ist. Du kannst aber auch einen Tee draus machen. Oh ja. Da sagt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte aber, dass die Zubereitung weniger effizient sei. Also ich verstehe das so, dass da weniger Inhaltsstoffe aus der Blüte gelöst werden. Mhm. Und ja, Kekse kannst du natürlich auch backen. Aber da ist wohl die Dosierung oder Therapie einfach nicht so gut steuerbar.
Wie schlafe ich damit? Was ändert sich am Schlaf?
Also wenn zum Beispiel chronische Schmerzen dich eben nicht schlafen lassen, dann kann sich der Schlaf durch das Cannabis schon verbessern. Ansonsten, muss ich sagen, würde ich mir jetzt aufgrund der wissenschaftlichen Studienlage nicht allzu viel Hoffnung machen, dass es dich von Schlafproblemen befreit, abgesehen eben von dem Placebo-Effekt, den wir ja schon angesprochen haben.
Ja, das heißt, wir sind dann eigentlich wieder bei einer anderen Form von Therapie, bei der kognitiven Verhaltenstherapie zum Beispiel, die du eben angesprochen hast. Welche Möglichkeiten gibt es noch?
Ja, also ja, wie du sagst, Cannabisprodukte sind gerade bei schwerwiegenden Schlafproblemen und der Insomnie eben definitiv nicht die erste Wahl und vielleicht auch wirklich eher die letzte. Wenn es hilft, dann ist es natürlich eine tolle Option, dann kann man das auch ausprobieren, aber die kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie ist einfach die langfristig wirksame Form der Behandlung, die auch wirklich gute Effekte bringt. Also es gibt Studien, die finden, dass diese Therapieform eben bis zu 10 Jahre nach Abschluss noch wirksam ist, ja, weil Patientinnen und Patienten eben lernen sollen, wieder gut zu schlafen und eigentlich in der Therapie ihre eigenen Therapeutinnen und Therapeuten werden. Bei 80% findet man eine Verbesserung des Schlafs und bei 40-50% finden wir so eine starke Verbesserung, dass sie dann eigentlich auch keine Insomnie-Diagnose mehr haben. Und deshalb, ja, würde ich auch wirklich ermutigen, den Weg zu gehen und zum Beispiel mit einer App das mal auszuprobieren.
Wir haben auch eine extra Folge dazu gemacht. Jetzt sprechen wir so oft drüber. Könnt ihr gerne mal bei uns auf der Seite auf deutschlandfunknova.de suchen oder in der Deutschlandfunk-App. Schlafstörung, wie Insomnie therapiert wird. Und wir haben auch eine Folge gemacht, wo es darum geht, ab wann eine Schlafstörung kritisch wird. Also wenn ihr das Gefühl habt, oh, vielleicht ist es bei mir schon längst irgendwie so gekippt, dass ich mir mal helfen lassen sollte, könnt ihr euch die mal anhören. Insomnie, wann wird's kritisch, heißt die. Lass uns an der Stelle dann mal über CBD-Produkte sprechen. Es gibt ja alle möglichen, auch eben mit unterschiedlichen Konzentrationen, Öle, Fruchtgummis habe ich auch gefunden in der Recherche hierfür, hatte ich bisher noch nicht gesehen, Kapseln, dann teilweise aber auch so Kombi-Präparate, da ist dann auch noch Melatonin drin. Und an der Stelle würde ich sagen, kommen wir zu unserem Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
CBD-Präparate wie Öle oder Kapseln sorgen dafür, dass sich die Schlafqualität verbessert. Das versprechen viele der Hersteller von diesen CBD-Produkten. Manche sind da in ihren Formulierungen sehr vorsichtig, andere überhaupt nicht. Ich habe mich wirklich mal so ein bisschen durchs Netz geklickt. Man kann ja auch alles Mögliche online bestellen, ne? Aber lass uns drüber sprechen, was dran ist. Es ist eine tolle Verkaufsmasche, aber ist es wissenschaftlich belegt, Christine?
Also vielleicht nochmal zur Erinnerung, CBD, das ist der nicht berauschende Wirkstoff im Cannabis. Insgesamt muss man aber sagen, zum Thema CBD und Schlaf, da mangelt es einfach an guten Studien. Die Studien, die es gibt, sind aber nicht allzu vielversprechend. Eine Übersichtsarbeit vom November 2024, die hat geschlussfolgert, dass es bei den veröffentlichten Studien keine Hinweise darauf gibt, dass niedrig dosiertes CBD bei der Linderung von Insomniesymptomen, also Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen mit auch einer Tagesbeeinträchtigung hilfreich sein könnte. Es kann jetzt natürlich sein, dass höhere Dosierungen besser wirken, aber letztlich muss man da die Ergebnisse der entsprechenden Studien abwarten. Aktuell kann man es aus wissenschaftlicher Sicht einfach nicht empfehlen.
Okay, das heißt, bei Insomnie braucht man sich einfach nichts davon zu versprechen, außer vielleicht diesen wunderbaren Placebo-Effekt, ja? Außer, dass es vielleicht auch nichts kaputt macht. Ich finde, es ist nämlich schon ein bisschen benebelnd. Also ich hatte so ein Öl mal ausprobiert, weißt du, das machst du dir so unter die Zunge. Und ich habe schon das Gefühl, einem wird so fast leicht schwindelig davon. Und alleine dadurch will man dann irgendwie ins Bett. Aber ob es die Schlafqualität verbessert, ist ja nochmal was anderes als, dass es einem beim Einschlafen hilft.
Ja, genau.
Über eine Sache haben wir jetzt noch gar nicht geredet, aber wir haben eben gesagt, dass wir darüber sprechen wollen. Nämlich, was mit dem Schlaf passiert, wenn wir auf Cannabis-Entzug sind. Nehmen wir mal an, ich habe gerne und auch viel gekifft und ich habe jetzt aufgehört. Was passiert denn dann?
Ja, also erstmal super herzlichen Glückwunsch, dass du dich dazu entschlossen hast.
Es ist ein fiktiver Fall, das müssen wir dazu sagen.
So 24 bis 48 Stunden nach dem letzten Joint, da können dann Entzugssymptome auftreten, insbesondere eben wenn du über einen langen Zeitraum und vielleicht auch wirklich täglich gekifft hast. Und dieser Entzug, der wirkt sich auch auf den Schlaf aus. Also viele verspüren dann Unruhe, Nervosität und eben Schlafprobleme. Das sind häufige Entzugserscheinungen. Dazu können auch Angstzustände oder Kopfschmerzen kommen, auch eine erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost. Also alles nichts, was einen so richtig gut schlafen lässt.
Was kann dagegen helfen?
Also der Entzug, der ist zwar unangenehm, aber für Menschen, die ansonsten gesund sind, stellt ja keine gesundheitliche Gefahr dar. Also das ist auch anders als beim Entzug von anderen Substanzen. Man muss dafür auch jetzt nicht in die Klinik, aber 7-14 Tage kann es schon dauern, bis eben die Symptome verschwinden. Und da muss man durch. Und das ist natürlich auch schwer, dann eben diese Zeit zu überstehen und nicht dem Drang nachzugeben, doch wieder ein Joint zu rauchen. Unterstützung gibt es da auch bei Sucht- und Drogenberatungsstellen. Wir verlinken euch zum Beispiel auch das Programm Quit the Shit vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in den Shownotes und auch das Suchthilfeverzeichnis der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen.
Christina, es klingt aber nicht so gut, ne? Ich habe irgendwie so das Bedürfnis, dass wir den Leuten vielleicht noch was mitgeben, weißt du? Kann man sich irgendwie ein warmes Bad einlassen? Kann man vielleicht Sport machen? Also würden vielleicht diese klassischen Tipps, die man auch gibt, wenn man sich gerade sowieso mit dem Schlafen schwer tut, kann man die anwenden?
Ja, so Schaden tun die sicher nicht. Und ich glaube, es kann durchaus auch sinnvoll sein, sich eben dann in so einer Situation was zu überlegen, was man dann tun würde, wenn man dann nicht schlafen kann. Was ist ich irgendwie, ja, ein warmes Bad nehmen, sich versuchen zu entspannen, spazieren gehen, lenkt einen vielleicht auch in dem Moment davon ab, dass man ja das Bedürfnis hat, was zu rauchen.
Ja.
Aber vermutlich muss man da einfach durch.
Ja, okay. Aber sich was Gutes tun schadet ja nie. Nee. Also ich glaube, jeder, der schon mal Probleme hatte einzuschlafen, Probleme hatte durchzuschlafen, weiß, dass man sich damit nicht abfinden muss, so, ne? Und dass man vielleicht irgendeine Tätigkeit findet, die man in der Zeit machen kann, bis man dann wieder versuchen kann einzuschlafen. Und sowas kann ja auch schon helfen.
Genau. Und ich glaube, vielleicht hilft auch das Wissen, dass es ja irgendwann vorbeigeht und dass man dann auch, wenn man den Entzug hinter sich hat, wieder gut schlafen kann. Hoffentlich dann auch ohne Cannabis.
Christine, was nehmen wir daraus mit?
Ja, die Studienlage spricht nicht unbedingt für Cannabis, CBD oder was auch immer als Schlafmittel oder als Substanz, die eben den Schlaf verbessert. Aus meiner Perspektive ganz klar wäre es besser, auf eine langfristige und nachhaltige Strategie zu setzen. Und das ist eben die kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie. Und wenn man eben über einen längeren Zeitraum intensiv Cannabis konsumiert, dann kann es beim Entzug auch auf den Schlaf gehen.
Ja, und ich meine, was sowieso, glaube ich, wichtig ist in jeder Situation, wo wir das Gefühl haben, boah, wir schlafen nicht richtig, ist, dass wir uns damit auseinandersetzen und vielleicht schon mal mit sowas wie Schlafhygiene anfangen und dann unser Problem ernst nehmen, ne?
Ja.
Und uns vielleicht um einen Therapieplatz oder um eine der Apps erstmal auch kümmern.
Genau.
Und ich glaube, wir beide können hier auf jeden Fall schon mal sagen, man kann da rauskommen, weil du behandelst jede Menge Menschen, die dann plötzlich nach Jahren wieder schlafen und total dankbar sind.
Ja.
Und an der Stelle wünschen wir euch einen guten Schlaf.
Ja, hoffentlich auch ohne Cannabis. Und wenn es mal nicht klappt, stresst euch nicht.
Und wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, die ihr dringend mal loswerden wollt, schreibt uns an überschlafen@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.